Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Super Folge Tiki-Taka. Hallo, liebe Zuhörer, ihr könnt euch schon denken, worum es in dieser 82. Folge Tiki-Taka auch gehen wird, um die kleine große Bombe, die da am Sonntagabend geplatzt ist. Aber Alex und ich haben natürlich auch noch ein paar andere Dinge zu besprechen. Da muss ich natürlich erstmal den Herrn Troika dazu holen. Servus.
Servus. Eigentlich, ich habe gar keine Lust. Man hört es ja schon in meiner Stimme. Ich dachte mir, wunderschöne Folge, in der man in aller Ruhe ausführlich Barca loben kann für seinen wunderschönen Copa-Sieg, der ja triumphal war, hochverdient war. Ja, Aufbruchstimmung, gute Laune, ich war sogar gut drauf, alles wunderschön, ja.
Und dann
Sonntagabend, was war es, 0.30 Uhr, also es ging ja schon Nachmittag, am späten Nachmittag los, ne, mit ersten Meldungen. Aber dann dachte man auch, naja, okay, da wird noch nicht so viel kommen, das ist nur Drohgebärde, aber 0.30 Uhr platzte die, genau, ihr habt es auch geschrieben, ne, die Super League-Bombe.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Da war dann plötzlich auch bei uns in der Redaktion noch einiges los. Liebe Leute, wir werden über das Thema Super League ausführlich mehr oder weniger reden. Wir warten natürlich einerseits auch noch ein bisschen, weil ja jede Minute, die vergeht, desto was Neues kommt noch dazu. Also man kann da gar nicht auf dem aktuellen Stand sein. Wir haben jetzt 15 Uhr und mal schauen, was wir da alles noch so zusammenkriegen. Es wird ein super komplexes Thema sein, über das man sich auch gut streiten kann. Das werden wir so ans Ende reinpacken. Am Anfang muss ich erstmal sagen, Glückwunsch, Alex.
Aha.
Du hast gesagt, ein triumphaler Copa-Sieg.
Danke
und
sehr.
Und das war wirklich, man konnte sich das Spiel schon anschauen. Ich bin eigentlich auch tief enttäuscht von Athletik, die
mal
diese
wieder,
historische
ne?
Chance hatten, innerhalb von zwei Wochen zumindest einmal die Copa zu gewinnen. Ja, und jetzt stehen sie da mit 6 verlorenen Finals in Folge. Wir reden über das Finale natürlich gleich noch. Wir müssen aber auch erstmal mal wieder ein riesen Danke sagen. Wir haben die 75 geknackt. 75
nice.
Patreons, jetzt sind sogar schon 77, denn allein in den letzten Tagen kamen einige neue dazu, das wird vor allem dich freuen, denn der Argon, der Nico Carelli, der Josef,
was?
Die sind alle Barca-Fans.
Nach dem Copa-Triumph geht's rund, auch bei Tiki-Taka.
Auch bei Tiki-Taka.
Du, hast du nicht neulich eine Umfrage gemacht und unsere Patrons gefragt, von wem sie Fans sind? Wie steht's denn da? Hast du da eine Excel-Tabelle angelegt, oder was?
Ich bin noch dabei, noch Stimmen zu sammeln, noch haben alle nicht geantwortet, aber ich glaube, ich heb mir das auf für die nächste zeitlose Sonderfolge oder so.
Ich habe das Gefühl, es geht in Richtung, allmählich in Richtung Ausgleich, ähnlich wie bei den Titeln übrigens, ne? Wir haben ja die Titelgrafik,
92.
Genau, wir haben die Titelgrafik bei Barcelona auch gepostet. 92-92 steht zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, also das zeigt schon auf, Duell auf Augenhöhe und mit Abstand die beiden größten Vereine der Welt. Heißt es ja immer so schön, aber da wird es nochmal schwarz auf weiß bewiesen quasi. 92. Titel, tolle Sache. Endlich ist Real nicht mal ganz oben.
Ja gut, das ist ja auch mal der führt.
Ja, aber
Der Argon, der Nico und der Josef, die sind aber nicht alleine, denn der Hector Balaguer und der Karim, die haben sich auch angemeldet, sind Real-Fans. Bei Markus Schneider weiß ich es noch nicht, der muss noch antworten. Hector, auch großes Willkommen, denn er ist einer unserer neuen Reyes.
Ui.
Also einer unserer Königsabonnenten. Wir haben jetzt 8 Reyes, ja, passend zur Copa. Copa der Copas. Und wir haben jetzt 8 Reyes. Dazu da sind der Kim André, der Niklas, der Marcel, Lukas, Jimmy, Andy, Hector und auch der Johannes hat sich umgemeldet. Den hatte ich gefragt, der war erst das VIP-Abo hatte, der hat gemeint, ach, in der Corona-Zeit ist der fast so abhängig von Tiki-Taka, freut sich so auf die Folgen, gibt keine Ablenkung groß, da will der das einfach nochmal zurückgeben. Also
sehr
vielen
schön.
Dank auch Johannes
Dank.
An alle anderen.
Vielen Dank. Auch. Ja, sehr cool, dass die Community
Johannes
wächst.
Hat auch uns...
Sehr cool, dass die Community wächst, grundsätzlich, also unabhängig von welcher Stufe jetzt. Wir freuen uns über jeden, der ja teilnimmt an unserem Podcast, der supportet, der aber einfach ja, zur Community gehören will, mit uns quatschen will, denn es glüht, die Tastatur glüht ja immer. Ne? Wir bekommen ja unglaublich viele Fragen und wir beantworten ja nicht mal alle on air, muss man ja auch dazu sagen. Also viel Austausch.
Wir versuchen es aber.
Genau, viel Austausch findet ja auch hinter den Kulissen statt. Manche kriegen nur so eine Antwort, auch mal bei persönlichen Dingen oder bei Dingen, die nicht so in den Podcast passen. Also es gibt ja ständig Kommunikation hinter den Kulissen in unserer Community und das freut uns einfach enorm. Das ist eine coole Sache, dass ihr uns alle supportet, dass ihr dabei seid, dass ihr Teil der Community seid. Egal, ob ihr Blanco oder Kule oder ja, Betico oder was auch immer
sein. Ein bisschen Werder, Hertha-Fans dabei, Valencia, ja. Eine gesunde Mischung, sogar ein Tottenham-Fan ist dabei.
Genau.
Gesunde Mischung. Fragen habe ich mir notiert vom Johannes, Florian, Nico, Lukas, Marcel, Aurelia, Robin. Ihr merkt, das sind schon einige. Mal gucken, ob wir das alles so unterkriegen. Es geht um Transfers, es geht um das Titelrennen in der Liga, natürlich die Super League. Also Sachen, die wir eh schon thematisieren werden. Also heute mal, sorry, keine Garantie, dass wir wirklich alles super ausführlich beantworten können. Aber wir fangen mal an.
Bevor Alex. Wir anfangen, warte, ich will jemanden grüßen. Ja. Ich will Hannes grüßen. Er hat uns bei Instagram geschrieben und hat gefragt, wie man Community-Mitglied werden kann. Und dann scheinbar weiß das offenbar nicht jeder. Also nochmal an diejenigen, die es nicht ganz mitbekommen, patreon.com/tikitaka-podcast. Link ist auch in der Podcast-Description in eurem Player zu finden. Darüber
könnt ihr uns... Instagram-Bio.
Genau, in der Instagram-Bio, in der Twitter-Bio. Da sind die Links überall. Also darüber könnt ihr uns supporten. Da könnt ihr eine Kategorie auswählen, euch da anmelden und dann eben uns Nachrichten schreiben. Bekommt ihr den Shoutout etc. Also patreon.com/tikitaka-podcast für diejenigen wie beispielsweise den Hannes, schöne Grüße, die das noch nicht ganz auf dem Schirm haben. So, genug Orga-Kram. Gehen wir zum Sportlichen, oder?
Gehen wir zum Sportlichen, zum jetzt 92. Titel des FC Barcelona, damit gleichgezogen mit Real Madrid. Aber ich sag mal, es gibt ja da diese tolle Grafik, wo auch einzeln aufgeführt ist, wie viele Pokale es gab. Ja, 34 Meisterschaften und 13 Champions-League-Titel, das ist schon eher eine Ansage. Es gibt da diesen Vergleich.
Man hat 10 Autos
in der Garage, aber bei Real Madrid sind es dann eben 8 Bentleys oder so. Es war eine hochverdienter Finalsieg, vor allem auch auf die Saison betrachtet, weil die Mannschaft mich da oft beeindruckt hat, durch ihre Moral nie aufgegeben. Das war vielleicht gegen Granada am Ende ein bisschen glücklich, aber trotzdem ist, glaube ich, Barca verdienter Pokalsieger.
Ja, aber vorher musstest du sticheln, ne? Natürlich. Ich kann ja nichts dafür, dass ihr euch nie für die Copa interessiert und gegen Alcoyano, Alcorcon und wie sie alle heißen ausscheidet, ja? Die eigene Nase packen, Herr Kern, bitte.
Ja. Barca nimmt das tatsächlich irgendwo eine Schwäche von Real, weswegen auch das Triple noch nie
so gegen die Kleinen halt. Gegen die Kleinen haben sie halt keinen Bock. Nicht nur in der Liga, auch generell in der Copa oder auch in der Champions League. Ein bisschen kalt in der Ukraine, heute mal nicht so. Das ist halt auch Real Madrid irgendwo, ein bisschen zugespitzt, polemisch von mir formuliert, zugegeben, aber es ist ja wirklich ein bisschen so. Und Barca war schon immer, warum auch immer, ein Copa-Team, eine Copa-Mannschaft, ne? Rekordhalter 31 Titel. Aber auch in den letzten Dekaden und auch davor, diese Copa wollen sie, warum auch immer, mehr als jeder andere scheinbar. Gut, Ausnahme Athletic Bilbao, die wollen die Copa auch, aber können sie halt nicht so häufig gewinnen. Die haben ja unfassbar viele Finals verloren. Mhm. Allein jetzt gegen Barca.
Sechs insgesamt die letzten und 4 davon gegen Barca.
4 gegen Barca in den letzten, ich glaube, 12 Jahren sind es. Nur gegen Barca. Also, das ist schon auch bitter, ne? Also, fühlt man ein bisschen mit. Nichtsdestotrotz, du hast es schon gesagt, hochverdient. Das Finale allein schon grandios von Barca und ein sehr, sehr schwaches Athletic Bilbao, muss man auch sagen. Also die einen waren sehr stark, aber die anderen waren auch wirklich chancenlos. Von Minute 1 hätte ich so auch nicht erwartet.
Da hat einiges an Wille, an Überzeugung gefehlt. Sie sind es defensiv angegangen, hat es Real Madrid im Klassiko ja auch, aber Real Madrid hatte dann noch diese starken Umschaltmomente und bla und Speed und Tempo und einfach Galligkeit vor dem gegnerischen Tor. Aber bei Athletic, das waren einfach zahnlose Löwen und das finde ich umso erschreckender, weil sie ja schon vor 2 Wochen gegen Real Sociedad auch ziemlich enttäuscht haben, auch wenn das da noch ein bisschen enger war. Real Sociedad hat jetzt auch nicht viel riskiert. Egal, sie hatten eine historische Chance und das jetzt so verspielt und irgendwo ist da vielleicht auch der Effekt von Marcelino Garcia, dem neuen Trainer, da verpufft. Das Supercopa-Finale war ja noch so ein bisschen die Überraschung. Erst Real geschlagen im Halbfinale, dann im Finale standen die Nullen auch lange. Ich glaube, 42. Minute sind die ersten Tore dann gefallen gegen Barca.
Aber da haben sie so gespielt, wie man sie erwartet in solchen K.O. und Pokal- und Finalspielen. Diese Bissigkeit, natürlich sind sie nicht das talentierteste Team und haben oft eine Offensivschwäche generell, aber gegen Real im Halbfinale Supercopa und gegen Barca im Finale haben sie eben gezeigt, was sie durch Leidenschaft, Einsatz, Kampfeswille und diese Gier und wettmachen können. Und das hat ja jetzt tatsächlich in beiden Copa-Finals in den letzten 2 Wochen, finde ich, komplett gefehlt beim Athletic Club. Das muss man echt sagen. Also ich war ja enttäuscht natürlich nicht aus Barca-Sicht, aber aus neutraler Sicht hätte ich sie nicht so schwach erwartet, denn sie waren ja auch von Anfang an hinten drin gestanden. Die konnten ja nicht mal umschalten. Also sie hatten ja im Endeffekt eine wirkliche Chance in der ersten Halbzeit durch diese Flanke, Freistoßflanke. Und das war's. Ansonsten war ja nichts offensiv. Also wirklich nichts gegeben. Und auch wenn es 0-0 stand zur Halbzeit, ein okayes Ergebnis aus Bilbaos Sicht, kam da ja viel, viel, viel zu wenig und fußballerisch brachen ja dann alle Dämme in der Halbzeit 2. Ja. Es wurde ja immer schlechter und schlechter. Deswegen ja, sehr, sehr enttäuschend aus den ihrer Sicht und auch für mich ein Rätsel, dass sie da nicht ja, gieriger, giftiger, besser waren, muss man echt sagen.
Ja, sie haben vielleicht ein bisschen auch drauf gesetzt, dass Barca immer nervöser wird, je länger die Null stehen bleiben, aber Barca kam ja dann immer eigentlich nur mit noch mehr Tempo und noch mehr Druck vors gegnerische Tor, je mehr die Uhr getickt ist. Also das waren dann schon auch stark herausgespielte Tore von Griezmann, De Jong, Messi und so weiter.
Muss man auch sagen, Und das 4-0 war ja sogar zu niedrig im Nachhinein. Also De Jong-Pfostenschuss hattest du, diese Monsterchance Griezmann aus 4 Metern, den er verballert beim 0-0. Also im Endeffekt, das kann ja 6 oder 7-0 ausgehen, ne, das Spiel. Und das war ja auch völlig gerechtfertigt, das Ergebnis. Also ich muss ehrlich sagen, ich war auch nervös vom Fernseher, weil Barca so viele Chancen verballert hat. Und normalerweise rächt sich ja sowas. Aber in dem Fall, ja, fand ich es top. Also wie sie gespielt haben, ich fand bei Barca stimmte die Einstellung von Anfang an endlich Power. Anders als im Klassiko zum Beispiel, wo sie ja sehr fahrig in der ersten Hälfte waren, wo wir beide fanden, Real mehr oder minder verdienter Sieger, weil zumindest in der ersten Halbzeit war Real viel besser als Barca, weil Barca nicht so im Spiel war. Und das hat mir jetzt sehr gut gefallen, Copa-Finale. Von Anfang an haben sie gezeigt, nur sie werden und wollen dieses Finale gewinnen. Vollgas, Ballsicherheit, Passsicherheit, die Schnelligkeit im Spiel war da, die Körpersprache hat gestimmt, Zweikämpfe gewonnen. Also da war wirklich alles da, was du dir sagst, genau das brauchst du in einem Finale. Und dann natürlich Torchancen herausgespielt und glücklicherweise die Torchancen dann hinten raus auch genutzt. Also war wirklich all around ein super Finale von Barca, muss man echt sagen. So häufig hatte ich ja zuletzt nicht mehr die Chance, sie in so einem K.O.-Spiel so zu loben, also in so einem wichtigen Spiel. Von daher wirklich Chapeau, eine tolle, tolle Leistung von Barca. Ich bin echt sehr glücklich gewesen.
Ja, und auch generell würde ich nochmal hervorheben das Thema Reformierung der Copa del Rey. Das ist ja jetzt die zweite Saison gewesen, wo es außer im Halbfinale nur K.O.-Spiele, also ohne Rückspiele gab. Und das hat schon für einiges an Action gesorgt. Also jetzt im Halbfinale war ja auch Udi Levante das erste Mal überhaupt dabei. Wir hatten dann auch packende Spiele gegen den FC Sevilla. Atletico früh raus, die Sensation. Real im ersten Spiel auch früh raus gegen Alcoyano. Und auch letztes Jahr gab es ja schon Überraschung damit. Wer war es? Mirandés, der Zweitligist im Halbfinale. Granada kam weit. Also da wurde schon viel zum Positiven verändert, so wie man es vom DFB-Pokal ja auch kennt, mit nur einer Partie pro Runde, wie gesagt, außer im Halbfinale.
Ja, ich bin auch Fan von, wir haben es ja auch schon in den letzten Monaten angesprochen, immer wenn wir über die Copa sprachen. Ich bin auch großer Fan dieser Reformierung. Das gibt dem Pokal nochmal was Besonderes, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Spiele waren grandios. Also du hast auch gesehen, was diese Copa Barca bedeutet. Schon in den vorherigen Runden gegen Granada hast du es gesehen, dass sie es unbedingt wollten, weiterkommen, als sie zurücklagen, auch gegen Sevilla, das waren die Remontada, dieses 2-0 in der 93. vom Piqué, hast du auch gesehen beim Jubel allein, wie viel dieser Mannschaft das bedeutet, endlich wieder Erfolgserlebnisse, K.O.-Spiele für sich gewinnen, auf dramatische Art und Weise, durch Comebacks, daran wächst eine Mannschaft auch, das gibt dir Selbstbewusstsein und das brauchst du auch peu à peu, um eben auf mittelfristige und lange Sicht da endlich wieder dein Selbstbewusstsein so aufzubauen, dass du vielleicht auch dann irgendwann in der Champions League oder so einfach mal wieder diese Hürden überkommst, die da Liverpool und Man City und Bayern und wie sie alle heißen sind. Und beim Jubel natürlich hast du es auch gemerkt, auch im Nachhinein, wie wichtig Barca dieser Pokalsieg ist, denn normalerweise, machen wir uns nichts vor, die Copa del Rey wird belächelt von den großen Vereinen von Barca und Real. Man nimmt die natürlich ein bisschen mit, vor allem dann, wenn man die Liga oder die Champions League nicht gewinnt, dann ist es der Trostpreis. Aber ansonsten ist es halt einfach nur der drittwichtigste Pokal. Aber bei Barca hast du gesehen, im Umbruch, in dem sie sich befinden und durch diese ganzen Nackenschläge in der Champions League und auch den Ligaverlust letztes Jahr, hast du gemerkt, wie unfassbar wichtig dem Verein dieser Copa-Titel ist. Das war echt sehr offensichtlich.
Das hat auch alles finanzielle Gründe, deswegen war man bei Real Madrid gar nicht so traurig über das Alcoyano aus. Man hat sich dadurch ja auch ein paar anstrengende Spiele noch gespart und so ein Halbfinale Champions League, auch Viertelfinale, ist finanziell viel, viel mehr wert, als wenn man da ins Pokal-Endspiel kommt, auch wenn ich da jetzt nicht die genauen Zahlen kenne. Aber das zeigt schon, Real Madrid nimmt den Wettbewerb da nicht ernst. In diesem Jahrtausend gab es nur zweimal den Erfolg, 2011 und 2014. Da ist mehr nicht in diesem Jahrtausend, also Es wird da auf die leichte Schulter jedes Jahr aufs Neue genommen, mal durch ein Fauxpas wie gegen Cadiz, durch das Cheryshev-Gate, mal Alcorcón, mal Alcoyano, mal aber auch trotzdem kommt man vielleicht weit und scheitert dann im Halbfinale an Barca oder so, wie es 2010 oder so war. Egal, Barca jetzt 31 Königspokale, Athletic bleibt Zweiter mit 23, dahinter Real Madrid 19 und Atletico 10. Ich würde mal eine kleine Frage von der Aurelia reinwerfen. Mir ist jetzt auch aufgefallen, Ricky Putsch spielt ja gar nicht mehr so eine Rolle. Dembélé ist auch so eine Sache, den könnte man zu Geld machen, meint sie. Wie siehst du da die Zukunft der beiden? Was sollte man vielleicht mit beiden machen?
Was ich kurios fand und auch unnötig irgendwo, Putsch wurde aus dem Copa-Kader gestrichen, kurz vor dem Spiel. Also der große Copa-Kader wurde am Donnerstag bekannt gegeben mit 26 Spielern, aber dann der Spieltagskader oder Spielkader, Finalkader am Spieltag selbst, am Samstag, und da wurde Putsch, wie ich finde, völlig unnötigerweise gestrichen, weil ich meine, es waren zwei Torhüter auf der Kaderliste. Also warum brauchst du denn zwei Torhüter im Finale, aber kein Mittelfeldspieler? Pjanic wurde ja auch gestrichen. Stimmt. Der spielt ja komplett überhaupt keine Rolle seit Wochen, aber Putsch wurde eben trotzdem immer wieder eingewechselt und ja, so gesehen, neben Ilaik Shmoriba der einzige Mittelfeldspieler auf der Bank, also eigentlich brauchst du ihn allein schon. Dass er gestrichen wurde, finde ich, ist auch irgendwo ein Zeichen von Koeman, aber natürlich kein schönes, für den Spieler erst recht nicht. Ich bin gespannt, ob er in den Plänen nächstes Jahr eine große Rolle spielt oder ob Koeman ihm wieder raten wird oder sogar ja deutlich machen wird, such dir in Form einer Laie in einen anderen Verein. Ich finde es die falsche Wahl oder die falsche Mitteilung an Puig, sollte es soweit kommen. Aber Koeman mag ihn scheinbar nicht so sehr. Also was auffällig ist, Ilaik Shmoriba jetzt von 0 auf 100 plötzlich wirklich erster Einwechselspieler im Mittelfeld des FC Barcelona geworden. Das ist wirklich erstaunlich. In seinem jungen Alter erst recht und ja, von 0 auf 100 in ein paar Spielen jetzt. Also da mag Koeman diesen Spieler scheinbar deutlich und Puig mag er scheinbar, warum auch immer, nicht so sehr. Also ich bin gespannt, da wird turbulent im Sommer sein, glaube ich, und Dembélé, glaube ich, wird verlängern. Also da läuft der Vertrag 2022 aus. Natürlich musst du ihn verlängern jetzt, sonst musst du ihn verkaufen im Sommer. Und das, also wenn der Spieler nicht unbedingt gehen will, kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn natürlich ein PSG lockt und er sagt, hey, da kann ich mehr verdienen und PSG, Frankreich und so, würde ich gern zurück.
Und auch 60-70 hinlegt oder so.
Ja. Dann wird der Verein vielleicht schwach, aber ich glaube, Barca will verlängern und ich glaube, Dembélé wird nicht weg wollen, weil er spielt ja jetzt regelmäßig gut, Pokal jetzt mal nicht, war auch nur auf der Bank, aber nichtsdestotrotz ist ein essentieller Teil für diesen Angriff des FC Barcelona und musst du verlängern aus meiner Sicht. Dann kannst du ihn immerhin ja noch in einem Jahr oder in zwei verkaufen, aber du musst den Vertrag zumindest verlängern.
Das waren jetzt so deine Einschätzungen. Was wäre denn, das hatte auch der Johannes, unser neuer Reh, gefragt, deine Prognose und auch dein Wunsch hinsichtlich Transfers? Wer gehen, wer kommen könnte, sollte?
Boah, da muss ich fast schon wieder ausholen. Ne? Das ist jetzt, trifft mich unvorbereitet.
Ich kann ja auch erstmal anfangen.
Ja, bitte.
Bei Real Madrid ist das ganz große Problem natürlich weiter die Offensive, dass irgendwie ein zweiter Scorer fehlt. Hazard wird das irgendwie nicht mehr.
Also
ist mein ganz großer Wunsch, der ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt, dass es dass Mbappé irgendwann weiß tragen wird.
Du, das ist auch mittlerweile mein Wunsch, ganz ehrlich.
Ja. Das kannst du ja knicken. Vielleicht mit dem Norweger würde ich verhandeln, aber nein, Mbappé ist mein ganz großer Traum. Das heißt aber nicht, dass ich sehr realistisch halte, dass er diesen Sommer kommt. Finanziell vielleicht irgendwie noch stemmbar durch neue Super League-Millionen. Nee, es liegt im Endeffekt am Spieler. Die ganz großen Spieler wie Mbappé, wie Haaland können es sich selbst aussuchen. Und auch wenn sie 22 oder 23 erst die Entscheidung fällen, werden trotzdem noch jede Menge Clubs da Schlange stehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Reguilón zurückkommt von Tottenham, um da auch die linke Seite, den Konkurrenzkampf mit Mondi anzuheizen. Alaba ist, wie gesagt, immer noch ein Thema. Der hat das Angebot vorliegen von Real Madrid, aber eben noch nicht zugesagt, weil er wohl auch scheinbar noch mit anderen Vereinen verhandelt. Was ich als Fan dann wiederum sage, entweder du willst zum größten Verein der Welt oder dann lass es halt gleich sein und verhandel nur noch mit City und PSG oder wem auch immer. Also das Prognose wäre so, Alaba könnte gut kommen, ansonsten ist noch sehr viel unklar. Mbappé hängt noch vom Spieler ab, Reguilón, auch theoretisch ein Pogba könnte noch mal heiß werden, aber da ist noch zu vieles unklar. Mein Wunsch aber Mbappé.
Ja, so, ist mein Wunsch auch Mbappé mittlerweile. Ich muss ehrlich sagen, nee, ich muss zugeben, ich war sehr, sehr unentschlossen. Wenn du sagst, ja okay, du musst einen nehmen, Haaland oder Mbappé, wen nimmst du? lieber oder wen, für wen entscheidest du dich? Aber mittlerweile, Mbappé war schon geil in der Champions League, ne? Was er hier gegen die Bayern gemacht hat, leider natürlich auch gegen Barca, war auch im Camp Nou sehr, sehr beeindruckend. Von daher tendiere ich da Richtung Mbappé, aber klar, wenn der wechselt, wovon ich ausgehe, aber es muss nicht diesen Sommer sein, vielleicht der nächsten, glaube ich auch, der wird eher weiß tragen als blau-rot. Ja, mit Blick auf Barca und Barcas Transfers ist halt noch nach wie vor die Frage, wen kannst du verscherbeln und für welches Geld? Coutinho wird garantiert wechseln, bin ich mir sicher. Er war ja jetzt nicht mal bei der Copa Wild in Brasilien allein. Also weniger Teil eines Vereins kannst du ja gar nicht sein. Wurde
reingefotoshoppt ins Teambild.
ganz genau. Ansu Fati zum Beispiel war bei der Copa, der konnte noch nicht mal laufen. Der ist ja gehumpelt, wurde Huckepack getragen. Und also ist dermaßen verletzt und war ja trotzdem dabei. Und der andere ist in Brasilien und ist nicht mal Teil des Vereins, wenn der endlich einen Pokal gewinnt. Also deutlicher kann es nicht sein. Der wird gehen, aber die Frage ist natürlich, wie und wohin und für welches Geld. Und das hängt da damit zusammen, dann eben, wen kann Barca halbwegs an Land ziehen oder welche Transfers kann man ins Auge fassen. Denn wenn du kein Geld hast, dann sind wir beim Thema ablösefrei. Und ablösefrei sind Agüero, ablösefrei ist Memphis Depay, Gini Wijnaldum und Alaba. So, Alaba, glaube ich, wird zu den Blancos gehen. Dann ist die Frage, willst du Agüero holen mit einem leistungsbezogenen Zweijahresvertrag oder sagst du dir, verdient zu viel, denn der wird ja auch ein fürstliches Salär von Man City gewohnt sein. Also da ist ja auch die Frage, wie bringst du ihn unter in dem Gehaltsgefüge? Und dafür musst du eben auch Coutinho wieder loswerden, der seine, was sind es, 23 oder keine Ahnung was verdient. Ne? So, also es hängt stark damit zusammen, wen kannst du loswerden? Und natürlich, verlängert Messi oder nicht? Denn auch dessen Gehalt ist ja mehr als fürstlich. Und sollte der wirklich nicht bleiben wollen, dann hast du natürlich wirklich sehr viel Geld gespart, dass du dann reinvestieren kannst. Also es hängt einfach zusammen mit den Abgängen und ja, wer bleibt oder wer verlängert.
Vieles noch unklar, auch bei Real Madrid natürlich das Thema, wen kannst du verkaufen, für wie viel, Bale, Isco, Asensio, will Varane vielleicht auch wechseln, da ist vieles möglich, vieles denkbar.
Verlängerst du mit Ramos?
Ja, mit meiner Prognose habe ich ja immer gesagt, 40%, deshalb bin ich mittlerweile runter auf 35%.
Ja, aber wenn du verlängerst, der will ja auch Geld. Und dann frisst du halt ein Loch in dein Gehaltsbudget. Das ist ja genau das Thema. Wie mit dem Dembélé auch. Der will ja auch mehr Geld, wenn du verlängerst. Sprich, der frisst wieder Gehalt, ein Loch in dein Gehaltsbudget. Dann, du könntest Agüero umsonst haben. Ja, aber wenn, der will ja auch nicht für 2-3 Millionen spielen, sondern ein paar Millionen mehr. Das hängt alles zusammen. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer hier so nach Fußball-Fantasy-Art und Sachen. Ich würde den holen und ich würde den holen. So leicht ist es halt leider nicht. Grundsätzlich kann ich sagen, ich hätte sehr, sehr gerne Mbappé, den werde ich nicht bekommen. Ansonsten, wenn ich das weiß und ich wäre irgendwie Strippenzieher, würde ich tatsächlich versuchen, 2022 Haaland zu bekommen für seine Ausstiegsklausel, die ja angeblich 75 oder so sein soll. Weil das ist ein Betrag, mit dem du kalkulieren kannst, wo du drauf hinsparen kannst sogar ein bisschen. Dann weißt du, was los ist. Und ich denke, die Chancen sind tatsächlich auch gut, sollte Real sich für Mbappé entscheiden, dass der andere Norweger oder der Norweger dann eben zu den Blau-Roten geht. Das kann ich mir dann gut vorstellen.
Davon abhängig, ob Mbappé, Haaland, auch was aus Messi wird, würde ich auch die Frage abhängig machen. Nico Carelli, unser neuer Patreon, hat gefragt, wen wir in den nächsten 5 Jahren stärker einschätzen, Real oder Barca. Ich glaube, Real hat da vielleicht mehr oder weniger diesen Cristiano-Abgang hinter sich schon gebracht und er fährt da mehr oder weniger erfolgreich mit. Man hat nur die Meisterschaft gewonnen, ist aktuell auch noch in 2 Wettbewerben am Leben, auch wenn das nicht immer der ganz glorreiche Fußball und es wenig 4-0-Spektakel gibt. Trotzdem, glaube ich, hat Real da vielleicht einen kleineren Vorsprung vor dem Barca ohne Messi, sollte es dazu kommen.
Da will ich theoretisch
immer noch. Der kann ja immer noch 3-4 Jahre bei Barca spielen, aber ich glaube, Barca würde schon sehr, sehr viel fehlen.
Da will ich trotzdem dazwischen grätschen, weil bei unabhängig von Messi, die Personalie ausgeklammert, Kroos und Modric sind nicht mehr die Jüngsten. Da geht es ja auch um Benzema auch, hat jetzt aber, glaube ich, verlängert sogar Benzema, ne? Oder wie war das? Oder will Soll oder wohl. Wird. Aber auf jeden Fall, da geht es ja, also unabhängig von Cristiano, das sind ja die Stützen aktuell, Ramos, Kroos, Modric, Benzema, die alle 30 plus sind. Wo es halt hast bergab geht. Hast du auch geht.
Mit Busquets und Piqué und so weiter.
Hast du auch, aber immerhin hast du mit Pedri und Ansu und Araujo jetzt schon mal 3, die nachkommen. Das sehe ich bei Real eben nicht so. Diese Spieler, die nachkommen. Ja, das ist so das, das.
Ödegaard, Valverde, Militao. Da gibt's
Ödegaard, den schickt ihr ständig weg, weil ihr für den keine Verwendung habt. Den kannst du mir ja nicht vorhalten. Ja? Das lasse ich nicht gelten. Natürlich ist er ein tolles Talent, aber der Verein muss ja auch auf dich setzen. Und zwar früh zeigen, hey, ne? Und das macht eben Barca aktuell mit Ilaic, mit Pedri, mit Ansu etc., der okay verletzt ist, aber davor ja brutal wichtig schon war. Und das fehlt mir bei Real, deswegen sehe ich da, und das ist meine Antwort an die Frage, eher Barca im Vorteil, wenn man Messi ausklammert und sagt, der ist weg. Aber gut, das ist Zukunftsmusik.
Das wird man nicht so genau beantworten können. Wir können aber ein bisschen genauer schauen auf das Thema Titelkampf jetzt in diesem Jahr und ob das da jetzt auch ein Viererkampf entstanden ist. Wir schauen auf La Liga nach dem kleinen Break. Bis gleich. 6 Punkte trennen die ersten 4 Teams in La Liga nur. La Liga so spannend wie gefühlt noch nie und vor allem La Liga auch die spannendste Liga in Europa, zumindest die Top-Liga. Atletico 70 Punkte, dann Sevilla mit 64 Punkte. Da bahnt sich mittlerweile auch sowas wie ein möglicher theoretischer Viererkampf noch an. Zumindest hat uns da der Florian gefragt, ob wir das realistisch sehen, dass Sevilla da noch mit eingreift.
Dark Horse sind sie, ne?
Darko Sinse, nach unserer letzten Folge hatte Sevilla ja noch beeindruckend mit 4-3 gegen Celta Vigo gewonnen. Das war ein ziemlicher Schlagabtauschspiel, hat Spaß gemacht. Jetzt auch am Wochenende erst gegen Real Sociedad früh zurückgelegen, am Ende aber noch verdient 2-1 gewonnen. In der Serie noch eine Top-Chance vergeben. Also plötzlich läuft's da wieder für die Lopetegui-Truppe, aber man soll sie natürlich nicht komplett außer Acht lassen, aber damit Sevilla irgendwie noch auf Platz 1 kommt, da muss ja nicht nur Atletico noch zweimal patzen und Sevilla alles gewinnen. Auch Real und Barca müssen da ja noch ein, zweimal patzen. Das ist dann, glaube ich, doch, dass 3 Teams noch so viel Punkte
genau das lassen, ist das eben,
ist, glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich.
Dass 3 Teams und auch noch die 3 Teams dann allesamt so viel patzen, vor allem Atletico und Barca spielen ja gegeneinander. Sprich, die knüpfen sich gegenseitig Punkte ab, aber der gewinnt, macht ja auch Punkte, garantiert Punkte. Von daher kann ich nicht sehen. Also was ich natürlich sehen kann, ist, dass der FC Sevilla Real Madrid zum Stolpern bringen wird, denn die spielen noch gegeneinander, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
Ja, das ist das einzige Duell von Sevilla noch, 35. Spieltag. Parallel zu Barça Atletico. Wow.
Echt? Am gleichen sind die? Spielen die? Oh, das wusste ich gar nicht. Also das sind so die 2 Spiele. Ja. Ne? Atletico Barça, absolut Schlüssel. Und Real Sevilla in Madrid wird gespielt. Ja. Das sind die beiden Schlüsselspiele im Endeffekt. Aber Sevilla kann, also du hast es schon beantwortet, das sind 3 Teams vor ihnen. Wenn 2 vor ihnen wären, hätte ich gesagt, ja okay, dann hast du eine Chance auf einen lachenden Dritten. Aber lachender Vierter ist schwieriger.
Lachender Vierter, ja. Zumal in Topspielen Lopetegui, das geht schon mal gut. Ein sehr gutes Unentschieden in der Hinrunde gegen Barca geholt. Aber summa summarum war das dann doch, ist das meist zu wenig, auch dann im Pokal doch noch ausgeschieden.
Aber sie haben Atletico geschlagen vor 1-2 Wochen. Muss man auch erwähnen. Deine Erinnerung ist nebulös. Ein 1-0-Sieg.
Ja.
Hat er schon gar nicht mehr im Blick. Okay. Liebe Hörer, Nils Kern ist
durch den Wind.
Durch den Wind, überfordert von zu viel Fußball. Ja.
Echt, gegen Sevilla, gegen Betis, den Patzer, habe ich noch auf dem Schirm, aber dann am Wochenende davor.
Genau.
Na gut, ich vertraue dir einfach mal. Mhm. Trotzdem das Meisterschaftsrennen in La Liga richtig spannend. Atletico jetzt auch mehr oder weniger zurück in der Spur. Zumindest haben sie einfach mal eine Ansage rausgehauen, dass Mike gedroppt, 5-0, Eibar geschlagen. Ja, Atletico war echt gut, aber Eibar war leider auch sehr, sehr schwach. Ich glaube, die haben keinen Torschuss aufs Tor hinbekommen, sind deswegen nicht zu Unrecht Tabellenletzter mit 23 Punkten. 4 Punkte Abstand aufs rettende Ufer, aber so wirklich Hoffnung habe ich da nicht mehr. Aber wir wollen ja über Atletico reden, also ohne Luis Suarez, auf einmal geht's wieder.
Hätte ich nicht gedacht. João Felix hat auch gefehlt. Angeschlagen, Knöchelverletzung, Suarez, Muskelblessur. Also die beiden Stammstürmer, auch wenn Correa jetzt auch Stamm ist, der sich mit Felix in den letzten Wochen immer wieder abwechselte, aber der einfach ein Chancentod normalerweise ist. In den letzten Wochen, ich habe sogar eine Statistik gelesen, dass er die meisten Großchancen der Ligas verballert hat.
Ich dachte, irgendwie,
irgendwie von seinen all seinen Chancen 13% oder so nur verwandelt hat, also von Großchancen allein vom Torwart oder halt aus super ausrichtsreicher Position. Also da kann man wirklich das Wort Chancentod verwenden. Ja, in dem Spiel trifft er plötzlich doppelt. Gut, das eine war nicht so schwer, dieser Abstauber zum 1-0. Ja. Sein zweites Tor, das 2-0, glaube ich, aus der Drehung war toll gemacht, muss man auch sagen. Also das war grandios. Das hat er stark gemacht. Von daher wird ihm gut tun. Atletico tut es natürlich enorm gut. Und auch das 5-0 nochmal, ich habe es nicht kommen sehen. Ohne die beiden Top-Stürmer hätte ich nicht gedacht, dass sie natürlich Eber schlagen. Ja, ist ja Pflichtsieg.
Du hast immerhin 3-0 getippt. Das ist ja schon überdurchschnittlich von Atletico.
Echt 3-0, das habe ich jetzt wieder 3-0. Nicht mehr am Schirm.
Ja, doch. Ich 2-0, du 3-0
okay. getippt. Sagenhaft.
Aber trotzdem absolut überperformt und auch wieder, sah wieder ein bisschen so nach diesem druckvollen, mit schnellen, tiefen Pässen von dem Atletico aus der Hinrunde, was man in den letzten Wochen und fast Monaten gar nicht mehr so gesehen hat. Aber wenn du einmal ins Rollen kommst gegen einen Gegner, der irgendwie, ja, wo einfach gar nichts wirklich klappt, dann kann das schon mal passieren. Aber Ansage von Atletico, es ist noch, sie geben sich noch nicht auf, haben da jetzt weiter 3 Punkte Vorsprung auf Real. Barca könnte verkürzen, wenn sie ihren 33. Spieltag Ende des Monats wird er nachgeholt, nachholen, hätten sie 68, sprich 2 Punkte Rückstand. Mal schauen.
Anders gesagt, Barca hat den Titel in der eigenen Hand. Mhm. Wieder durch diesen Patzer, Grüße an André Kahle, durch den Patzer von Real Madrid, über den wir gleich sprechen werden, hat Barcelona den Meistertitel in der eigenen Hand, weil sie eben ihr Heimspiel gegen Atletico noch haben. Also wenn sie jetzt Getafe am Donnerstag besiegen, sind sie schon mal vor Real, dann haben alle 3 Mannschaften 31 Punkte und wenn Barca danach alles gewinnt, ist der FC Barcelona neuer spanischer Meister. So schnell kann es gehen. Nach der Clásico-Niederlage alle zu Tode betrübt und nur noch Dritter im Meisterschaftsrennen und jetzt hast du wieder... Ja, den Titel in der eigenen Hand. Ich sage jetzt nicht, dass er alles...
Real werden sie nur, wenn Madrid Mittwoch in Cadiz verliert. Also Madrid ist ja vorher noch im Einsatz, deswegen könnte das schon erstmal noch dabei bleiben.
Ja, aber sie haben ein Spiel weniger, darauf wollte ich hinaus. Dass sie dann, wenn sie punktgleich wären, ne? Also das Real-Spiel hatte ich ausgerechnet, aber ja. Aber im Endeffekt, ja, die Rechnung ist simpel. Für Barca alles gewinnen, zack, bist du Meister. Ja. Ich fürchte, so leicht wird es nicht.
Nee, natürlich nicht. Ich hatte ja auch schon diese mutige Prognose gemacht, wer den Clásico gewinnt, der wird Meister. Das ist natürlich, kann keiner voraussehen, ob das wirklich, weil es jetzt doch ein Dreier-Vierer-Titelkampf ist. Aber Real Madrid, jetzt so gesehen, diesen Patzer gehabt in Getafe, aber ohne neuen Spieler mit einer Elf, die so noch nie zusammengespielt hat, noch nie mehr so zusammenspielen wird, irgendwie im 4-2-4, zwei Mittelfeldspieler, ist ein Punkt, fast schon ein, würde ich fast sagen, sie haben einen Punkt gewonnen, als dass sie zwei verloren haben, auch wenn, ja, ich meine, ihr habt in Getafe verloren, Atletico hat, glaube ich, auch
0-0.
Einmal unentschieden
0-0
gespielt. Das kann schon mal passieren und wenn dann auch eben Mariano und Benzema vorne die 1, 2, 3 Chancen vergeben, dann ist es eben so, dann war das 0-0 doch irgendwo gerechtes Ergebnis.
Liebe Hörer, Nils Kern redet sich den Patzer, ich sag's nochmal, Patzer Real Madrids gerade schön. ich sag's anders, egal wie du aufgestellt bist, wenn du Meister werden willst, darfst du bei diesem Getafe nicht 0-0 spielen. Da musst du einfach gewinnen. Wenn das jetzt der 12. Spieltag wäre oder so, natürlich, dann ist es völlig egal, dann spielst du 0-0, nimmst du mit. Aber hier 8 Spieltage oder was vor Schluss und du weißt, in diesem Titelrennen zählen nur noch Siege, da kannst du nicht mit einem 0-0 zufrieden sein. Und das Gefühl hatte ich eben. Ich habe es ja auch getweetet gestern oder zumindest an Real Total kurz als Antwort gegeben. Ich hatte das Gefühl, Real Madrid ist froh und zufrieden mit diesem 0-0. Ich habe da hinten raus in den letzten, keine Ahnung was, 10 Minuten nicht diesen Willen und diese Gier gesehen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Das fand ich war eher bei Getafe der Fall, worüber ich sehr, sehr erstaunt war. Also ich fand Getafe übers ganze Spiel gesehen übrigens die bessere Mannschaft, muss man auch sagen. Natürlich für Getafe-Verhältnisse, also alles natürlich überschaubar, der Fußball ist nicht toll, sie tun sich schwer und natürlich haben sie wieder kein Tor geschossen.
Aktiver, bemühter.
Genau, aktiver, bemühter, giftiger, gieriger. Klar, die hatten unter der Woche frei, Real, englische Woche, Champions League gespielt, kleiner Kader, alles verständlich, alles okay, alles valide Punkte, aber nichtsdestotrotz fand ich Getafe giftiger, gieriger und näher dran am Siegtreffer, weil sie es auch irgendwo, fand ich, mehr wollten. Natürlich konnten sie wieder nicht, wie immer, und natürlich ist ja Real trotzdem gut genug in der Abwehr, aber unterm Strich ja, war mir das aus Real-Sicht zu wenig, punktemäßig und auch vom Auftritt her, muss ich sagen.
Ja, es war so ein bisschen der Modus wie nach der Corona-Pause, bisschen Kräfte sparen, bisschen hoffen auf diese eine Chance, dass sie vorne noch irgendwie was durchrutscht, Hauptsache erstmal sicher stehen, hinten die Null halten und mit Glück, dass dann vorne einer noch durchrutscht, wie gesagt, ist in dem Fall nicht aufgegangen, wegen vielen der vieler fehlender Spieler und dann auch bestimmt ein bisschen dem fehlenden Mut noch oder diesem letzten Risiko, was man hätte gehen können. Aber ja, Vinicius hat die Unterstützung gefehlt, Benzema hing dann in der Luft, Mariano die zwei Chancen vergeben. Es sollte dann auch einfach ja. nicht sein, aber ich gebe dir recht, da hat dann irgendwo natürlich auch die Überzeugung gefehlt, ja. nach also so einer anstrengenden Woche auch nochmal.
Nochmal völlig verständlich, dass die Mannschaft platt ist und der Kader kann ja kaum kleiner sein. Ja. Benzema hat ja gar nicht von Anfang an gespielt, da fehlt ja natürlich der wichtigste Mann vorne drin. Das kann auch eine Mannschaft nur bedingt verkraften, alles verständlich, und in Retafel spielen, unabhängig davon, dass sie natürlich eine fürchterlich schlechte Saison spielen und im Abstiegskampf stecken, ist halt richtig trotzdem immer unbequem. Also, ne, Barca hat kein Tor geschossen, Atletico kein Tor. Da willst du einfach nicht spielen müssen, grundsätzlich schon. Und dann erst recht nicht, ne, nach einer englischen Woche mit so einem Kader und wenn du müde bist, alles verständlich, aber unterm Strich finde ich trotzdem, wenigstens in den letzten 10 Minuten, wenn du merkst, ey, steht nur 0, ich muss dieses Spiel gewinnen, da muss einfach mehr kommen von der Mannschaft, finde ich. Und das hat mir gefehlt. Ja. Ja. Und deswegen ist es für mich nach wie vor ein Patzer, ein Punktverlust, der auch irgendwo unnötig ist, weil du halt nicht alles versucht hast, das Spiel zu gewinnen. Und wenn ich Barca wäre und die legen so einen Auftritt hin, dann würde ich mich ärgern, weil ich finde, die Mannschaft hat nicht erkannt, welche Chance sie hatten und hat die Chance leichtfertig im Titelkampf vergeben. Ja, und unterm Strich
kann ich dir nicht viel widersprechen.
Ja. Aber gut, nochmal, Retafe hat das auch gut gemacht und unbequemer Gegner, muss man auch sagen. Also, und es war natürlich auch nicht mehr drin irgendwo. Wenn du platt bist, bist du platt. Ja.
Ja, Groß auch angeschlagen, nur auf der Bank gewesen, hat sie dann gesagt, dass er Probleme hat. Egal, wir haben über die Top 4 gesprochen. Mal gucken, wer da am Ende sich krönt. 7 Spieltage sind es jetzt noch. Ich finde auch spannend, dass oder generell den Kampf um die Europa League Plätze, was jetzt der FC Villarreal da auch für eine Serie hingelegt hat, sind ja erstmal verdient ins Europa League Halbfinale eingezogen. Schade, dass da Granadas Traum vorbei ist, aber was da auch Gerard Moreno mittlerweile Woche für Woche auf den Platz liefert, hinlegt. Der ist jetzt mit 20 Saisontoren der zweitbeste Torjäger in La Liga. Nur Messi hat mit 23 mehr. Jetzt wieder 5-1 gewonnen gegen Levante. Gar nicht, also für mich auch ein bisschen überraschend. Ich dachte, nach Europa-League-Anstrengungen wird da vielleicht ein bisschen geschont.
Ja, für mich auch.
Unentschieden getippt. Respekt, Emerys kam, ich habe das ein bisschen kritisch gesehen im Sommer, dass er eben kam, obwohl Calleja die Mannschaft da auf dem Europa-League-Platz geführt hat. Emery kam aber mit der Mission Europa-League, Halbfinale mindestens, und plötzlich ist man auch in der La Liga plötzlich ist man immer noch auf Platz 5 und da nicht sicher, ein Punkt jetzt vor Betis, aber das läuft doch eigentlich alles wie erwartet, wie erhofft sogar.
Ja.
Stark eigentlich.
Ja, mit dem 5-1 habe ich auch nicht gerechnet, also muss ich Levante auch an die eigene Nase fassen. Auch die hatten ja noch so leise Hoffnung auf Rang 7. Rang 7 deswegen relevant, dadurch, dass Barca jetzt die Copa gewonnen hat, müsste das meinen Berechnungen zufolge dann der Conference League Rang werden, der ja abgegeben wird an den 7. Platz. Und da hätte Levante natürlich noch leise Hoffnung gehabt, wenn sie jetzt einfach mal gewonnen hätten, um dann ein bisschen an Real Sociedad ranzukommen, die ja jetzt auch wieder verloren haben und seit Wochen kaum noch gewinnen können. Und dann gegen ein vermeintlich müdes Villarreal nach Euroleague 1-5 zu Hause verlieren, boah, das habe ich nicht kommen sehen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich halte ja eigentlich schon viel von Levante, grundsätzlich spielerisch eine gute Mannschaft. Und wenn du weißt, du spielst selbst gegen eine Mannschaft, die hinten ziemlich offen ist und die gern den Ball hat wie Villarreal, dann hätte man sich schon ein bisschen was erhoffen können aus Levante-Sicht. Aber ja, erstaunlich. Nichtsdestotrotz, tolle Sache für Villarreal, die jetzt wieder sehr, sehr gut drauf sind und die eine gute Saison aus ihrer Sicht spielen, absolut.
Auf jeden Fall. Auch Betis eben ist durchaus respektabel da. Platz 6, Pellegrini hat die Defensive wieder hinbekommen. Jetzt gab es zuletzt den Punkt gegen Atletico. Jetzt am Wochenende war dann nur ein Punkt gegen Valencia drin. Trotzdem ist das alles noch ziemlich ordentlich. Real Sociedad dagegen Platz 6 jetzt, glaube ich, verloren durch die Niederlage gegen den FC Sevilla. Aber auch da ist man noch auf Platz 7. Also eigentlich sind die drei fast schon durch, weil Real Sociedad auf Platz 7 hat jetzt 8 Punkte Vorsprung auf den 8. auf Granada. Die haben zwar noch das Nachholspiel gegen, Athletik oder euch. Aber eigentlich sind die oben die 4 machen es unter sich aus und dann die 3, die Plätze 5, 6, 7 machen es wahrscheinlich auch unter sich aus, da diese Europa League Plätze. Mal gucken, ob da Granada noch dazwischen grätschen kann.
Ja, die Top 7 echt spannend. Also muss man echt sagen, da lohnt sich jede Woche auf La Liga zu gucken. Zumindest die Tabelle zu aktualisieren, weil spannender kann eine Top-Liga nicht sein. Also muss man auch sagen, ne? Wirklich die spannendste Liga. Der Fußball ist nicht immer der tollste. Wir haben La Liga sehr kritisiert in diesem Jahr, in diesem Podcast. Aber viel spannender könnte es oben und unten natürlich auch übrigens nicht sein. Ja. Sollte man auch nicht vergessen. Also auch wenn es da für die Kollegen aus Eibar nicht so gut aussieht, muss man auch sagen. Also die haben wirklich auch wie ein Absteiger gespielt bei Atletico. Gegen dieses Atletico musst du ja auch erstmal 5 Tore kassieren, muss man ja auch sagen. Also das ist nicht so, sieht nicht so gut aus für Eibar.
Nee. Es ist wohl, wann sind sie das erste Mal aufgestiegen, 2014 oder so, seitdem durchgehend in der Liga geblieben. Das ist absolut respektabel für den kleinsten Verein mit dem kleinsten Stadion aus der kleinsten Stadt in La Liga. Aber es scheint wohl an ein Ende zu kommen. Und trotzdem finde ich da auch dann wieder sehr respektabel, dass man scheinbar an Mendy Libar, dem Trainer, festhält. Also er hat sie ja in der ersten Liga übernommen. Jetzt seit vielen Jahren ist nach Simeone der zweitlängste Trainer im Amt, sage ich mal. Und es sieht danach aus, als würde er dann auch vielleicht mit der Mannschaft in die zweite Liga gehen. Es sind nur 4 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, kann noch alles klappen, aber sieht schlecht aus. Aber dann finde ich es gut, dass da Eber so ein bisschen vielleicht auch wie Freiburg mit Streich ist, einfach noch ein paar andere Regeln irgendwo gelten.
Nee, finde ich auch gut. Gebe ich dir recht, dass sie an ihm festhalten, aber ich glaube, es wird am Ende, also es sieht schon aktuell sehr, sehr schlecht aus, die sind schon wirklich schlecht in Form. Auch natürlich bitter, dass Alaves gewonnen hat, das direkte Duell gegen Huesca aus Eibars Sicht, denn jetzt ist Alaves aus der Abstiegszone gesprungen und jetzt gibt es gleich 3 Teams mit 27 Punkten, Alaves, Huesca und Valladolid. Das war auch nicht so gut für Eibar oder aus Eibars Sicht. Dann hat Cadiz gepunktet, immerhin 1 Punkt geholt. Also die robben sich da oben auch ein bisschen raus. Osasuna wieder gewonnen, die sind ja jetzt endgültig gerettet. Also endgültig rechnerisch natürlich nicht, aber 37 Punkte, 10 Punkte Vorsprung, da wird überhaupt nichts mehr passieren. Also da ist einer unten rausgesprungen quasi. Alles nicht so die Top-Ergebnisse für Eibar, muss man schon sagen.
Nee. Nicht wirklich. Ich hatte sie ja schon zu Saisonbeginn auf Abstiegsplatz getippt. Dann hat man noch gesagt Elche und Huesca. Ja, jetzt aktuell Elche noch. Mal gucken, ob sich da Huesca in den letzten Wochen waren, die ganz gut drauf da noch retten können.
Kurzes Wort zu Alaves noch. Bitte? Das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Trainerwechsel hat sich absolut gelohnt nach 2 Spielen. Ja, unentschieden in Bilbao 0-0 und jetzt das 1-0 gegen Huesca. 2 Spiele, 4 Punkte, kein Gegentor. Javi Calleja, der neue Coach, macht also in seinen ersten beiden Spielen absolut alles richtig und bis Trainerwechsel sofort gefruchtet, muss man auch sagen. Also es sah ja unter Abelardo fürchterlich schlecht aus. Wir haben es ja thematisiert, ein Sieg in, keine Ahnung, 14 Spielen oder wie auch immer die Bilanz war. Also grausam schlecht. Und jetzt plötzlich läuft's. Also das hat absolut funktioniert.
Also auch ich habe sogar auf Alaves Tipp gesetzt. Du hast nur unentschieden.
Ich bin mir nicht getraut, weil Huesca ja auch nicht schlecht drauf war in den letzten Wochen. Ja. Und ganz ehrlich, da unten spielen ja alle immer unentschieden. Voll oft auch gegeneinander. Deswegen, da geht man halt einfach immer aufs Unentschieden. Ne?
Sicher ist es, ja. Ich sehe gerade, Huesca und Valladolid sind nicht die Remis-Könige. Die haben 12, Villarreal hat mit 13 sogar nicht mehr.
Ja. Aber allein die 4 da unten, die letzten 4, spielen ja ständig unentschieden. Das ist ja genau das. Ne? 12, 12, 11, 11. Dann kommt schon Valencia mit 11 da um. Also der Go-To-Tipp ist halt das 0-0 oder 1-1. Ne?
Ja. Trotzdem ging der Spieltag mit 4-2 an mich. Das macht bei den Tiki-Taka-Tipps nur noch eine 137-133.
Oh Mann, da wird es auch spannend.
Das waren mal 11 Pünktchen, jetzt sind es nur noch 4.
Ich mache einen Atletico da.
Dann kommen wir jetzt zu unserem großen Thema, oder?
Ja, müssen wir, ne? Ich will zwar nicht, aber wir müssen.
Ich würde sagen, wir machen nochmal kurze Pause vorher, holen Luft
und dann
raus mit dem super Topic. Bis gleich. Ich fange mal mit den reinen Fakten an. Die sind vielleicht mittlerweile schon bekannt, aber nur um da so einen kleinen Einstieg zu haben. Sonntagabend wurde die Bombe gedroppt zur Super League, zumindest zu den Plänen der Super League. Dort ging es um 12 Gründungsklubs, darunter Atletico, Real Madrid und Barcelona, neben 6 Engländern und 3 Italienern, die diese Super League gründen wollen, die sogar behaupten, dass es schon im August losgehen solle. Die sagen, dass dann noch 3 Gründungsmitglieder dazu kommen sollen, also 15, die dann Jahr für Jahr mit 5 eingeladenen Clubs, also 20 Clubs in 2 Gruppen, um die Super League spielen wollen. Das war die ganz große Bombe. Für mich spannend, das soll kein Ersatz für einen nationalen Wettbewerb sein, sprich die Ligen sollen weiter bestehen, die Super League-Spiele sollen unter der Woche stattfinden, also als Champions League-Ersatz. Das war schon mal für mich ganz wichtig, weil mir vorher nicht ganz klar war, so wollen die jetzt auch raus aus den nationalen Ligen und da dann irgendwie was Eigenes kochen. Nee, es geht da nur um Konkurrenz auch zur Champions League und da ist dann natürlich jetzt trotzdem die Empörung groß, auch weil die UEFA ja aktuell noch an der Reform gearbeitet hat, das auch heute teilweise vorgestellt hat, damit da auch die superreichen Clubs noch vielleicht ein bisschen zufriedener sind und ein bisschen für sie mehr übrig bleibt. Aber nee, sie wollen wohl wirklich durchsetzen, da ihr eigenes Süppchen zu kochen und das den Fans vorsetzen. Jetzt weiß ich nicht, wo man da anfangen soll. Wie gesagt, super komplexes Thema mit ganz vielen auch noch ungeklärten Fragen. Was denkst du denn erstmal?
Was war dein erster Gedanke, als das rauskam? Bei mir war es erst, okay, dieses Super League-Thema, das gibt es ja mittlerweile schon seit Monaten, schwebt immer so ein bisschen rum, so als Drohkulisse der Vereine, die immer wieder damit drohten oder das andeuteten, um die UEFA, so meine Empfindung, wie gesagt, in den letzten Monaten und auch Empfindung der Medien, der Berichterstattung, die ich so verfolge, war das immer so die Drohkulisse, wir wollen im Endeffekt die UEFA Champions League reformieren und wir wollen mehr Geld. Und beides ist ja angeschoben worden. Also die Reformierung findet statt, so wie es aussieht. Mehr Geld werden sie auch kassieren. So, dementsprechend hätte ich dann nicht gedacht, dass es doch irgendwie dazu kommen wird oder zumindest so schnell. Und dementsprechend hat mich das gestern natürlich unvorbereitet und überrascht getroffen. Erst am, 18, 17 Uhr rum, ne, kamen ja die ersten Meldungen, glaube ich.
Ja.
Aber auch da hätte ich nicht damit gerechnet, dass es nachts um 12.30 Uhr plötzlich ein Statement gibt und eine eigene Website und jeder Verein das tweetet und Pressemitteilung etc. Also auch um 18 Uhr, als die Reports rauskamen, hätte ich auch noch nicht damit gerechnet, dass es so schnell so hart wird, also von den Fakten her, ne, dass harte Fakten geschaffen werden. Von daher bin ich nach wie vor überrascht und gestern Nacht ja mehr oder weniger ungläubig auf mein Handy geguckt und konnte das nicht fassen, was ich da lese. Also es war absolut surreal, hat sich's angefühlt, das zu konsumieren, diese Meldung, und ist es bis jetzt für mich, muss ich sagen.
Ja, es ist auf jeden Fall was Neues, was man schon oft irgendwo oder was schon irgendwo gedroht hat. Es war schon immer, man hat diesen Schatten gefühlt, es wurde schon öfter mal angedeutet, dass es jetzt dann wirklich in die Realität umgesetzt werden soll. Ist dann doch irgendwie ein kleiner Schock, aber für mich war dann eins der ersten Gefühle tatsächlich, als ich dann realisiert habe, es geht nicht um einen Ersatz für nationale Wettbewerbe, war da ein bisschen auch Erleichterung dabei, denn das wäre wirklich für mich der Tod für dann auch nationale Wettbewerbe für kleinere Vereine, wenn dann irgendwie Cadiz und Levante nicht mehr auf Real und Barca treffen in der Saison, weil dann interessiert sich wirklich kaum noch jemand, zumindest aus dem internationalen Raum, für die Liga. Nee, das soll beibehalten bleiben. Es geht wirklich nur um einen Champions League-Ersatz, was natürlich erstmal zeigt, dass die superreichen Clubs noch gieriger sind als vermutlich erwartet und befürchtet.
Ja.
Aber dieses ganze generelle Geldthema und Macht, ich weiß nicht, ob in dieser ganzen Empörungswelle, was man aktuell so spürt, speziell auch auf Twitter, wo es ja teilweise schon heißt, Super League, absolut ist quasi das Team Voldemort und Darth Vader und in der UEFA kämpfen dann irgendwie eher Luke Skywalker und Frodo für das Gute. Nee, so ist es ja eigentlich auch nicht, weil die UEFA ja genauso korrupt ist und gierig und die noch mehr Prozente bei sich behält. Jetzt bei der Reform geht es auch darum, dass von 32 auf 36 Teams aufgestockt wird. Das ist, jetzt korrigiere mich, ich glaube statt 125 Spiele soll es 225 Spiele im Jahr geben, also auch da nochmal mehr, es wird noch weiter aufgeblasen, also ist es für mich eher jetzt nicht Voldemort gegen Skywalker, sondern eher dann wie bei Avengers Civil War, also das einfach
ja, überall auf verloren. Beiden Seiten gut Avengers habe ich nicht geschaut. Ich kann der Metapher nicht
mehr folgen. Gegen Captain
ich weiß nicht, wer böse und wer gut ist bei den Avengers,
da schauen. Ja, weil jeder ein bisschen gut, ein bisschen
böse ist. Ja. Ich hau mal einen raus, einfach mal hier ein Hot Take raushauen, mal klare Kante und so, wie im Dopa, wo wir eigentlich nicht immer so häufig sitzen oder wo unsere Thesen auch nicht so hinpassen, aber in dem Fall mache ich es mal für mich ganz klar. Triebfeder sind ja Perez und Agnelli, die Bosse von Real Madrid und von Juventus. Das ist schon mal nicht so schön aus unserer Sicht, weil wir ja Real Madrid hier covern, aus deiner Sicht natürlich auch nicht, aber ich unterstelle den beiden zwei Dinge, Gier und Allmachtsfantasien. Das ist das, was die beiden wollen. Sie wollen einfach noch mehr Geld anhäufen, haben dann natürlich 12 Gründervereine gefunden, die das all das mittragen, aber für mich sind die Triebfedern, wie gesagt, Perez und Agnelli von Juve und von Real Madrid. Mit denen geht's los und dann natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr unschön, dass sich da 10 andere Vereine gefunden haben, die das mittragen, die das so mitentscheiden und einer davon der FC Barcelona ist. Im Endeffekt ganz komplex. Warum macht man das? Ja, natürlich, weil man mehr Geld will. Dass du mehr Geld willst, ist irgendwo verständlich. Gleichzeitig, enough is enough, sollte ja auch irgendwo gelten. Also irgendwann kann man sagen, ja, okay, ein bisschen Solidarität mit anderen Vereinen in der Liga oder generell mit den Verbänden und Vereinen in den Ligen sollte schon auch noch da sein, ist aber einfach scheinbar nicht mehr da. Diese Superclubs, diese 12, wollen einfach all das Geld für sich haben, halten sich für scheinbar, wie es aussieht, was Besseres. Wir sind die Superclubs, wir sind die Topclubs. Sie nennen sich ja sogar Topclubs. Jetzt könntest du auch sagen, ja, wo ist denn Spurs und Arsenal, wo sind denn das Topclubs? Ja. Die spielen ja seit
Champions League
nicht mal Champions League, nichts. Arsenal ist, keine Ahnung, Milan war seit, weiß ich gar nicht, 9 Jahren nicht mehr in der Champions League. Wo seid denn ihr überhaupt Topclubs? Ihr seid ja gar nicht Topclubs. Also auch diese Anmaßung, sich einen Topclub zu nennen, weil man das jetzt halt gründet und weil man sich für was Besseres hält und noch mehr Geld will, das ist mir schon sehr stark zuwider.
Dieser Wettbewerbsgedanke geht da einfach verloren, wenn du immer 15 festgesetzte Teams hast, die auch immer ihre garantierten Einnahmen bekommen. Aber auch da nochmal, so was Ähnliches hatte die UEFA ja jetzt auch geplant mit ihrer 10-Jahres-Wertung, dass selbst wenn Real mal Siebter werden sollte in der Liga, dass sie trotzdem dann in der Champions League dabei
sind. Allein das geht mir ja schon zu weit. Aber das ist ja auch dem Druck geschuldet, den dieses Super League-Drohgebärde, dieses Drohbild quasi, was die Folge davon ist. Ne? Sie müssen diesen Super League-Clubs oder mussten was bieten, damit die sich nicht abkoppeln, dann haben sie denen was geboten und die koppeln sich trotzdem ab. Also das ist ja auch aus Sicht der Top 12 sehr, sehr dreist, muss man auch sagen. Du erpresst schon jemanden, bist sogar erfolgreich damit und ziehst dann trotzdem dein Ding durch und gehst dann noch einen Schritt weiter. Also das ist schon hart, muss man schon echt sagen. Wie gesagt, mir ist das zuwider. Sportlich gesehen finde ich es auch scheiße, ich sag's wie es ist. Ich möchte nicht viermal im Jahr oder keine Ahnung, jedes Jahr 2, 3, 4 Mal Liverpool, Barcelona, die spielen in der Liga, Barcelona, Man United und Real Madrid, Inter Mailand sehen. Ja. Nein, das soll was Besonderes bleiben. Also rein sportlich gesprochen, ne, möchte ich nicht ein geschlossenes System, wo immer die gleichen Teams gegeneinander spielen, vor allem im Überfluss. Die Champions League ist ja deswegen was Besonderes, weil es diese Paarungen so selten gibt. Barca gegen Liverpool gab es jetzt was in 15 Jahren zweimal. Ne, 2007 und jetzt eben vor 2 Jahren. Und dazwischen gab es dieses Spiel nicht und diese Paarung. Das ist halt das, was die Champions League auch ausmacht. Wenn du die ständig gegeneinander spielst und wenn du es auch ein geschlossenes System hast, wo keine anderen Vereine rein können, immer nur die gleichen Mannschaften. Aus sportlicher Sicht, aus Wettbewerbssicht ist das doch ein beschissener Wettbewerb, auf den ich so als Fußballfan ja auch nicht unbedingt Lust habe. Natürlich, du siehst die tollsten Mannschaften, die tollsten Spieler. Die Spiele sind fußballerisch grandios, werden die sein, weil die besten Mannschaften, das schon. Aber ich will doch einen integren Wettbewerb, der Spannung verspricht und wo es halt einfach Unwägbarkeiten gibt, wie Auslosungen. Und ab und zu spielen halt manche 12 Jahre nicht gegeneinander und dann halt wieder. Und dann ist das Spiel was Besonderes. Und all das killt ja die Super League. Deswegen auch unabhängig von den finanziellen Sachen, die natürlich über allem stehen, aber auch sportlich gesehen ist das für mich ein Wettbewerb, der mir nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen. Ja.
der Wettbewerb, das Format, das Sportliche, das missfällt mir auch. Aber wie gesagt, das Thema Empörung, was, wie sich da manche auch jetzt auf die Seite von UEFA, auch FIFA schlagen, kann ich nur nochmal wiederholen. Auch dort gibt es Korruption, wenn wir über die WM auch 22 reden oder auch der spanische Verband, der einen Klassiker auf 13 Uhr legt, die Supercopa nach Saudi-Arabien, Montagsspiele, sogar mal diesen Plan hatte, mit irgendeinem Spiel in Miami auszutragen. Auch da steht Geld überall im Fokus. Absolut. Überall geht es nur noch um Geld. Deswegen ist es auch ein bisschen naiv zu sagen, andere Wettbewerbe oder Verbände machen das anders als jetzt diese drei, 12 Superreichen.
Conference League ja auch ein gutes Beispiel, die neu eingeführt wird im nächsten Sommer. Das ist ja auch wieder nur, um Geld zu verdienen und um den Wettbewerb da zu verwässern, damit die oben mehr Geld kassieren und die unten, die kleinen Ostblock-Vereine und woher sie alle kommen, aus Norwegen und Finnland und keine Ahnung, Malta, die sollen lieber klein bleiben und nicht uns stören, wenn wir unsere tolle Königsklasse im Sinne von die Klasse der Könige, wenn wir das austragen. Also da, es ist nicht schwarz-weiß, wie du es sagst, natürlich, es ist viel, viel Grauzone, logisch, aber ja.
Und für mich bleibt eben wichtig, dass die älteren Wettbewerbe, das sind nun mal die nationalen Ligaverbände, dass die bestehen bleiben, sodass wirklich noch ein Cadiz, ein Levante weiter existieren können, weil die kriegen immer noch die hohen TV-Prämien, weil Real und Barca in der Liga bleiben, weil trotzdem auch Messi ins Stadion
kommt. Bestehen werden sie bleiben, aber man muss natürlich gucken, ob die Top 12 da noch mitfunken werden, denn das ist ja aktuell die Drohkulisse der Verbände. Ich glaube auch Tebas und seine LFP bedrohen da ja und sagen, ja, wenn ihr bei der Super League mitmacht, könnt ihr bei uns nicht mitspielen. Dazu kann es ja auch kommen.
Aber das ist
ja... Nein, ich sage ja nicht, dass es dazu kommen wird, aber die Drohkulisse ist ja da und da im Endeffekt bedroht ja der eine der anderen, ne? Der eine packt seine Pistole aus und sagt, ja hier, wir gehen in die Super League, weil da bleiben wir unter uns und verdienen Milliarden, und die anderen sagen, ja, wenn ihr das macht, jetzt packt die Liga die Pistole aus und sagt, ja, dann macht ihr bei uns aber nicht mehr mit in unserem Wettbewerb.
Aber das ist, glaube ich, super unrealistisch. Das ist genauso eigentlich auch wie das Verbot, dass dann die teilnehmenden Spieler dieser 12 superreichen Clubs oder auch dann 20, dass sie nicht an EM oder WM teilnehmen dürfen. Das ist, glaube ich, juristisch auf keinem guten Fundament steht das. Ja. Also das ist, glaube ich, auch nur irgendwo ein Lippenbekenntnis, eine leere Drohung
den Verbänden. Es gibt noch Millionen Fragen, die sich, die es zu beantworten gilt in den nächsten Wochen und Monaten, die ungeklärt sind. Im Endeffekt, wie organisierst du das? Also du hast ja durch UEFA hast du ja einen Governing Body, ne? der all das veranstaltet. Wie wird das funktionieren? Hängt plötzlich Perez selbst am Telefon und klappert alle Veranstaltungsorte ab.
Woher kommen die Schiedsrichter?
Kommen die Schiedsrichter? Das wäre mein nächster Punkt gewesen, wenn die Liga sagt, ja nö, spanische Schiedsrichter geben wir nicht frei. Holst du dir dann plötzlich Schiris aus Malta und aus Turkmenistan oder was? Ja, vielen Spaß, wenn so einer dann Barca gegen Real in der Champions League pfeift, im Halbfinale oder Finale, Glückwunsch, da hat ja auch keiner Bock drauf. Grüße an den rumänischen Kollegen Hatzigan, der neulich ein fürchterliches Spiel gepfiffen hat. Also da hast du schon gesehen, der ist UEFA-Schiedsrichter und kein guter, offenbar. Also so viele Fragen, Abstellungspflicht natürlich, ne? Verträge natürlich, all die Vereine haben ja Verträge, laufende Verträge mit ihren Spielern. Da kannst du ja auch sagen, wie viel sind diese Verträge noch wert, wenn da irgendwelche Dinge verankert sind, ne? Wie in der Champions League gibt es diese und jene Prämie, plötzlich TV-Verträge logischerweise. Die Vereine haben ja TV-Verträge mit den TV-Anbietern bis, keine Ahnung, meistens ja 3 Jahre Zyklus, und jetzt plötzlich treten Barca, Real und Tottenham und so nicht mehr in der Champions League auf oder was. Aber sie haben ja laufende Verträge. Die
nicht mehr so viel zahlen wollen.
So, also all das, das ist schon hart, und dementsprechend so ein Thema, größer als der größte Eisberg überhaupt, der die Titanic
versenkt hat. Ich habe noch ein spezielles Thema, das mir besonders sauer aufstößt bei der ganzen Thematik. Das betrifft eigentlich nur den FC Barcelona und auch Real Madrid, also uns beide. Denn dass beim FC Liverpool, bei United, auch bei City irgendwas sowas schnell entschieden wird, passiert, weil da stehen ja irgendwo Einzelpersonen, Investoren aus Amerika und so weiter dahinter. Ja, aber Real und Barca, wie wir oft gesagt haben, gehören den Mitgliedern. Und da kann eigentlich ein Perez und ein Laporta sowas Entscheidendes, oder wenn es Bartomeu noch war, sowas Entscheidendes nicht einfach so entscheiden. Das muss eigentlich von den, bei Real sind es 100.000 Socios, die Mitglieder, mit abgestimmt entschieden werden, wie auch so ein Stadionumbau. Da kommt es zwar nur einmal im Jahr zu dieser jährlichen Mitgliederversammlung im Spätherbst, kommt es zu diesen Abstimmungen, aber das kann eigentlich nicht so einfach entschieden werden. Und ich habe da jetzt auch schon Stimmen so und so gehört aus dem Madridismo, dass manche sagen, ja, warum nicht, UEFA ist scheiße und warum nicht. Manche aber sind natürlich dagegen und sehen auch die Gier von Perez und das kann nicht so weitergehen, immer mehr. Aber da komplett über den Mitgliedern zu stehen, auch bei Barcelona, ist wiederum ein sehr, sehr, sehr schlechtes Zeichen.
Ist ja noch nicht so entschieden. Also ich glaube auch, bei Barca musst du über sowas normalerweise clubstatutenmäßig abstimmen, wenn du irgendwo aus einer Liga austrittst oder in irgendeine neu gegründete Liga eintrittst.
Also das gab es ja noch nie so richtig.
Normalerweise, im Fußball nicht, aber das ist ziemlich interessant, im Basketball gab es das so ähnlich. Da wurde wie heißt die europäische Superliga? Die
türkische Airline oder was?
Euroleague. Die Basketball Euroleague, genau heißt sie, ne? Ja. Offiziell. Ja. Die wurde ja gegründet, ziemlich neu in den, wann war es, 2000er Jahren oder irgendwie sowas. Mhm. Und da ist ja Barca, die Basketballabteilung ja mitgegründet, mit eingestiegen, ohne dass es eine Abstimmung gab. Jetzt kann man sagen, ja, es ist nur die Basketballabteilung, also nicht der ganze Verein an sich, aber boah, ziemlich schwer vorstellbar, dass sie, also normalerweise hätte ich auch gesagt, da musst du drüber abstimmen als Verein. Das kann nicht ohne Mitgliederabstimmung sein. Dazu gibt es einen Thread auf Twitter von Samuel Marston, einem ESPN-Journalisten, der in Barcelona vor Ort ist. Den würde ich jedem empfehlen zu lesen, denn der stückelt das ziemlich gut auf. Normalerweise müssen, heißt es bei Barca in den Statuten, delegierte Mitglieder abstimmen darüber. 4.556 sind das, die eben über so eine Entscheidung abstimmen würden, wie eben eine Abkapselung in eine andere Liga. Und das musst du natürlich dann irgendwie öffentlich machen. Also ganz, ganz komischer Prozess. Dementsprechend, das letzte Wort ist ja noch nicht annähernd gesprochen, denn nochmal, Barca kann nicht einfach sagen, wir machen da mit, irgendwo austreten, ohne seine Mitglieder zu befragen. Das wird bei Real, denke ich mal, auch ähnlich sein. Also da ist das letzte Wort nicht annähernd gesprochen.
Ja, glaube ich auch. Aber wenn es im August schon angeblich losgehen soll, so war es ja in der Mitteilung.
Das hat mich am meisten überrascht.
Es gilt also noch sehr viel zu klären.
Das hat mich am meisten überrascht. Also Absichtserklärung schön und gut. Und selbst wenn die irgendeine Union gründen, eine Vereinigung, diese Top 12, auch schön und gut, kannst du ja alles machen. Hindert dich ja keiner dran. Aber dann zu sagen, ja, im August spielen wir übrigens schon.
In 4 Monaten.
Hä? Also das ist komisch aus Barcer Sicht. Um da so ein bisschen Einblick ins Seelenleben zu geben, missfällt mir das natürlich sehr. Ich bin da kein Fan von grundsätzlich von dieser Abspaltung, von dieser Gier, von dieser Machtgier, erst recht Geldgier auch. Ich glaube, Barca ist da nicht so die Triebfeder wie andere Vereine. Du hast sie angesprochen und wie gesagt, Agnelli von Juve und Perez von Real sollen Medienberichten zufolge, sie sollen ja auch Chairman werden, also die Bosse dieser Super League-Gruppe. Das sind die Triebfedern, die haben das auf die Beine gestellt und Barca rennt so ein bisschen hinterher aus, ich glaube, irgendwo verständlichen Gründen auch, aber irgendwo natürlich auch, unschönen Gründen. Der eine ist natürlich das Geld. Barca hat 1 Milliarde Schulden, die können ihre Schulden mit diesem Geld plötzlich komplett tilgen oder unfassbare Einnahmen generieren, das ist das eine. Da ist es natürlich dann schwer, Nein zu sagen. Das andere ist natürlich, wenn dein allergrößter Rivale in der Liga und überhaupt, Real Madrid, so ein Ding macht und da mit dem Geld winkt und du weißt natürlich, selbst wenn ich das nicht will, kann ich denn auf das Geld verzichten, während dein Reale, dein Rivale Real diese Kohle einnimmt und davonzieht dann und dann eben auch in der Liga dann sich plötzlich die Haalands und Mbappés dieser Welt leisten kann und du konkurrierst dann nur noch mit Betis und Co. finanziell, sportlich, so ein bisschen übertrieben gesagt. Auch das ist, glaube ich, so ein Beweggrund, warum Barca sagt, boah, da können wir nicht wirklich wegbleiben. Ich glaube nicht, dass sie so grundsätzlich so erpicht drauf sind, aber sie schwimmen halt mit. Ich glaube, Laporta hat das gestern auch so ein bisschen angedeutet. Ich meine, er hat ein Interview gegeben, wo er auch gesagt hat, er guckt sich das an und man muss schauen und alles abwägen und so ein bisschen hin und her gerudert hat. Also ja, aus Barca Sicht finde ich scheiße natürlich, dass sie da einer dieser 12 sind. Aber ich glaube, sie sind eben nicht die Triebfeder, sondern eher so der Mitläufer, glaube ich.
Ich würde das Ganze nochmal auf die Fanperspektive ziehen. Robin Tangermann hat uns zum Beispiel gefragt, ob wir glauben, dass es irgendwie ein Fansterben oder zumindest, dass die Vereine einen Verlust von Fans erleiden werden, wenn es wirklich dazu kommt, weil die Fans sich dann vielleicht nicht mehr damit identifizieren können. können. Da würde ich erstmal sagen, ich glaube, so ein Shitstorm und dass sich vielleicht auch x Prozent, wenn das auch nur 1-2% der Mitglieder sind, die sich dann erstmal abmelden, das ist, glaube ich, mit einkalkuliert irgendwo, so ein Shitstorm auch. Also ja, es wird das geben. Mir hat auch schon einer einen Screenshot geschickt, wie er Real Madrid eine E-Mail geschickt hat, so ich kündige hiermit meine Mitgliedschaft. Das gibt's, aber die normale Mehrheit, und da zähle dann auch irgendwo ich mich als Fan dazu, weil, wie gesagt, für mich hat Liga irgendwo Priorität. Das wird so weitergehen. Und noch ist eben noch nichts wirklich konkret handfest, dass man wirklich sagen kann, ja, am 18. August oder am 14. August ist das und das Spiel. Da gilt es noch viel zu klären. Und ich glaube eben nicht, dass es da irgendwie ein großes Fansterben gehen wird. Ich meine, viele haben vielleicht eh schon dem Fußball ihren Rücken zugewandt durch die Corona-Krise. Aber im Endeffekt, jeder labert irgendwie die Nationalmannschaft nicht mehr zu gucken. Ja, und irgendwie merke ich, nur ich mache das. Und so, glaube ich, keiner an Twitter ist trotzdem voll.
Ich habe auch wenig Deutschland-Spiele geschaut zuletzt, muss ich auch sagen. Ich glaube, dieser Shitstorm, der also jetzt nicht aufs Internet bezogen, sondern wirklich Fanvereinigung, Fans im Stadion etc., bleibt in Spanien eher aus. Ich glaube, in England ist das krasser. Da ist die, und in Deutschland natürlich auch, wobei jetzt keine deutschen Vereine zu diesen Top 12 gehören. Aber in Deutschland hättest du nochmal einen viel krasseren Backlash, einen viel krasseren Shitstorm der Vereine, der Vereins. Nicht der Vereine, sondern der Fans der Vereine, der Zuschauer im Stadion, der Vereinsverbände, Fanclubs etc. In England habe ich schon Bilder gesehen, wo Liverpool-Fans Banner aufgehängt haben vom Stadion etc.
Rest in peace, ja.
Die ganzen Experten hier, Gary Neville und wie sie alle heißen, äußern sich da, Jamie Carragher etc. von Liverpool äußern sich da sehr, sehr klar und krass. Ich glaube, in Spanien ist es nicht so heftig, deftig. Liegt vielleicht auch daran, dass Real und Barca eh schon allen enteilt sind. Ja. Und so die, ja, der normale Betico, der normale Valencia-Fan, der normale Cadiz-Fan eh schon, ja, naserüpfend auf Barca und Real hochblicken, runterblicken kannst du ja nicht sagen, weil die ja einfach komplett enteilt sind, ne? Und ja, wie so ein Luftballon davon schweben. Also ich glaube, in England wird es krasser. Da gibt es wirklich ein Movement, da gibt es heftige, ja, Tumulte, glaube ich, wird es auch geben. Glück natürlich für diese Top 12 Vereine ist, dass wir in der Pandemie leben und keine Zuschauer Fans im Stadion sind. Das muss man ja auch sagen. Sie haben sich natürlich den bestmöglichen, in Anführungszeichen, Zeitpunkt für diesen Scheiß ausgesucht, nämlich kein Mensch im Stadion, keiner kann protestieren, und wann postest du es? Um 0.30 Uhr in der Nacht. Ja, natürlich, ne? Auch nicht mal tagsüber, ne? Wo du noch mehr, zumindest online, noch mehr Shitstorm hättest. Nee, du machst es auch noch in der Nacht. Aber wie gesagt, die Pandemie rettet quasi diese Top 12 vor noch mehr Shitstorm. Denn wenn du dir vorstellst, morgen ist ein Spiel, Liverpool Heimspiel, ne? Und die sagen am Tag vorher ja hier, wir wollen nicht mehr Champions League spielen und gründen diese Elite-Liga. Was dann im Stadion los wäre, boah, da ging es richtig ab. Also die Pandemie kommt diesen Top 12 Supervereinen sehr gelegen, ne, für ihre Pläne, muss man auch sagen.
Ja, um da langsam auf zu einem Ende zu kommen. Ich persönlich weiß immer noch nicht, ob ich dafür oder dagegen bin. Ich glaube, ich bin einfach immer noch unsicher, denn ich sehe, dass viele Dinge gegen eine Super League sprechen, auch eben dieses sportliche, unfaire Wettbewerb ohne Qualifikation. Aber ich sehe auch wenige Nachteile zu dem, was die UEFA eh schon tut und auch plant. Also für mich ist es eben dieses Böse gegen Böse. Und irgendwo weiß ich auch, dass es ein Kampf vielleicht gegen Windmühlen ist und man da nicht viel bewegen kann. Also nehme ich es vielleicht auch hin. Wie gesagt, nationaler Wettbewerb soll unangetastet bleiben und Real und La Liga wird Real, Barca und Atletico nicht einfach rauskicken.
Aber überleg dir mal, wenn die jetzt hier ihre 3,6 Millionen kassieren, also nicht jeder kriegt 3,6, sondern ne?
Milliarden, meinte ich,
wird ja natürlich aufgeteilt, aber wenn die das kassieren und dann spielst du in einem Wettbewerb mit Cadiz, die was ein 50stel von deinem Budget haben oder keine Ahnung wie viel, wenn es überhaupt reicht, ja, also ich meine, Cadiz ist ja jetzt schon Welten von Real und Barca entfernt und dann nochmal fünfmal so weit weg, wenn Barca und Real eben diese Kohle und Atletico natürlich auch, die erwähnen wir ständig nicht, die sind ja da auch dabei. Das verwässert ja den lokalen, den Liga-Wettbewerb ja noch mehr. Also unabhängig von diesem geschlossenen Wettbewerb Superliga ist ja Cadiz und Huesca und wie sie alle heißen in der Liga dann noch chancenloser gegen Barça, Real und Atletico. Also auch das verleidet es mir ja komplett.
Würde ich nicht sagen. Cadiz hat ja jetzt auch nur ein 50stel von dem Marktwert von Real Madrid irgendwie im Kader und trotzdem haben sie in der Hinrunde gewonnen. Also es wird immer noch diese Märchen geben und auch, keine Ahnung, Barca hat jetzt mal gegen Getafe verloren und so weiter. Das wird es irgendwie immer geben, weil dann doch, egal, wenn du mal Mbappé, Haaland und Hazard auf dem Platz hast, wenn die keinen Bock haben, dann verlierst du halt trotzdem gegen eine Mannschaft, die halt wirklich eine Mannschaft ist und 100% kämpft.
Nein, das schon. Ich sage ja nicht, dass es keine Siege der anderen mehr gäbe, um Gottes Willen. Aber trotzdem hast du ja einen dermaßen unfairen finanziellen Vorteil, der jetzt schon unfair ist, aber der ja noch unfairer ist, weil diese aktuell Top 12, dann wahrscheinlich Top 20, wenn es mal eingeführt wird, so viel mehr Geld verdienen als all die anderen Mannschaften, die nicht in dieser Liga spielen können. Natürlich sollte es die Champions League noch geben, hättest du da Vereine, die da auch gut Geld verdienen, also dann West Ham und Leicester und wie heißt Sevilla und Real Sociedad, wenn die alle Champions League spielen, verdienen die auch Kohle? Ja, das schon. Aber gegen die Mannschaften, die weder in Champions noch in Super League sind, die sind ja dann wirklich komplett benachteiligt finanziell. Also noch mehr als zuvor. Und das finde ich dann schon krass, weil im Endeffekt die Nahrungskette ändert sich ja dann noch krasser. Weil Barca hat ja dann plötzlich, aktuell hat Barca keine Kohle für Neymar und Mbappé und Haaland. Und dann hätten sie sie eben schon. So.
Ja.
Also.
Das heißt aber nicht, dass Cadiz jetzt was weggenommen wird. Sie hätten trotzdem noch
die gleichen TV-Einnahmen. Ja gut, Cadiz könnte Haaland nicht verpflichten, weder jetzt noch dann. Das stimmt natürlich. Ja, aber
sie würden vom TV-Kuchen aus dem spanischen TV-Gelder-Paket würden sie noch die gleichen 5% kriegen wie jetzt auch schon. Aber klar, international ist die Lücke ist nicht mehr zu schließen und die Giganten waren eh schon davon und jetzt sind sie erst recht noch
weiter. Und die wird immer größer und das wollen diese Superclubs und das finde ich nicht gut, deswegen ich bin entschiedener Gegner von diesem System. Aus finanziellen Gründen und natürlich auch aus sportlichen nochmal, es gibt doch nichts Schöneres für den Fußballfan. Angenommen, du bist jetzt Eintracht Frankfurt-Fan, du warst noch nie in der Champions League und hast jetzt die Chance, in die Champions League einzuziehen.
100%.
Das ist das Größte, was es gibt für den Eintracht-Fan, abgesehen von einem Titelgewinn, Pokal oder Meisterschaft. Endlich Champions League spielen.
Du warst in Prag mit Barca, ich war mit Real in Pilsen, das sind doch für mich auch
Highlights. Genau, und das bedeutet halt was für mich. Wenn ich jede Woche dreimal im Jahr zu Liverpool kann und immer wieder jedes Jahr immer dreimal die Chance habe, dieses Spiel ist ja nichts mehr Besonderes, diese Reisen sind nichts mehr Besonderes. Nee, ich bin da gar kein Fan von. Also ich fühle mir den kleinen Mannschaften, die sich übrigens auch alle mit Statements mittlerweile peu à peu beschweren. Ne? Von Cadiz gibt es ein Statement, von Betis habe ich gesehen.
Alaves,
nett. La Liga hat auch schon ein Statement, also Tebas haut da jetzt einen nach dem anderen raus wahrscheinlich. Für den ist das auch ein gefundenes Fressen. Ne? Ich muss sagen, gefühlt das erste Mal in meinem Leben bin ich so ein bisschen auf der Seite von Javier Tebas. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemand sagen werde.
Muss ich nur nochmal wiederholen, der ist genauso grob, dann hatte schon
verrückte
Ideen und Montagsspiele. Ja. Geld regiert die Welt, den Fußball sowieso und dieser europäische, solidarische Gedanke, der hat ja schon die letzten Monate in der Politik gezeigt, gemeinsames Impfen, das hat ja auch schon nicht geklappt. Also das gibt's einfach nicht, jeder denkt nur an sich heutzutage leider und die Reichen rule the world, was auch immer.
Ja, gut.
Ja. Das war's, oder?
Das war's. Ich glaube, es reicht.
Das war's. Kein schönes Ende.
Nee.
Aber ich glaube, liebe Leute, ihr...
Jetzt haben wir alle schlechte Laune. Ich
habe da ein bisschen was gelernt.
Jetzt haben wir alle schlecht. Meine Laune ist im Keller. So. Jetzt endgültig.
Ja, wie zu Beginn der Episode.
Ja. Gut, so viel zum Thema Copa, strahlender Copa-Sieger FC Barcelona. Davon spüre ich nichts mehr.
Lange her.
Lange her, gefühlt, ja.
Immerhin, es können neue positive Vibrations, Vibes kommen unter der Woche. Wir haben eine englische Woche vor uns. Jetzt am Mittwoch zum Beispiel gibt es Spiele wie Levante gegen Sevilla, Betis gegen Athletic und Cadiz gegen Real. Revanche, Cadiz ja das Hinspiel mit 0-1 gewonnen. Und am Donnerstag dann noch Atletico gegen Huesca, Real Sociedad empfängt Celta und am Abend dann noch Barcelona gegen Getafe. Also auch da Revanche für das Hinspiel.
Schön. Abschlussfrage an dich. Was hast du eigentlich letzte Woche so getrieben? Ich habe gehört, du wurdest so ein bisschen Postbote-mäßig, warst du unterwegs.
Ach so, ich habe den Weihnachtsmann mit den Tassen gemacht. Nee, Tiki-Tassa, unsere Tassen sind jetzt auf Reise, müssten jetzt eigentlich längst schon angekommen sein. Vielleicht noch nicht in der Schweiz, vielleicht auch noch nicht in Österreich, da haben wir auch ein paar Patreons-Grüße. Aber
eine Nachricht haben wir schon bekommen.
Bitte?
Eine Nachricht haben wir schon bekommen von einem Patreon, dass seine Tasse angekommen ist.
Instagram oder wo?
Patreon.
Bei Patreon.
Christoph Schmode. Hey, die Tasse kam heute an. Ja. danke nochmal und mach weiter. Also die erste Tasse ist scheinbar schon mal angekommen.
Also ist auch ja da so nochmal der Postversand und Tasse, aber sie hat überlebt.
Sie hat überlebt, das freut uns natürlich sehr. Also die Tassen an unsere Patrons, die ersten sind raus. Wir haben das ja auch in der Sonderfolge erklärt und in der letzten Folge auch. Leider kamen weniger Tassen bei uns an, als wir bestellt haben. Da gab es ein Print-Problem. Nichtsdestotrotz, die ersten Patrons sollten ihre Tasse haben. Wo könnt ihr uns unterstützen? Nochmal die Wiederholung, die Einspielung. patreon.com/tikitaka-podcast. Da könnt ihr uns supporten. Und manche Supporter eben haben jetzt endlich nach langer, langer Wartezeit ihre Tasse bekommen. Also wenn ihr auch eine Tasse haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist. So, was wollte ich noch sagen? Was fällt mir noch ein? Nix.
Wenn ihr, liebe Leute, auch Tassen bekommt, teilt das auch gern auf Social Media oder so, dann sehen wir es gleich.
Genau, das würde uns auch freuen. Genau, macht ein Foto davon. Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer. Taggt uns gern. Macht ein bisschen Werbung für unsere Tasse, auf gut Deutsch. Ja. Wir haben das ein bisschen verpeilt. Also ich zumindest, weil ich habe selber keine Tasse mehr hier. Es waren einfach nur
ich habe meine weiße auch opfern
müssen. Ja, weil eben, wie gesagt, Printprobleme es gab mit diesen Tassen, blöderweise. Aber wird schon. Ne?
Es wird schon. Und dann auch bald noch T-Shirts und so weiter. Aber ja, ich glaube, wir haben ja geduldige Patreons. So jetzt 77. Also vielen, vielen Dank nochmal. Unsere neue Folge. Wissen wir noch nicht genau, ob wir die Sonntagabend aufnehmen, so nach Barcelona-Spiel oder irgendwie Mittwochnachmittag.
Ja, Montag. Da hat
dann Real das Programm vor Champions League. Mal schauen.
Montag, nicht Mittwoch. Du hast Mittwoch gesagt.
Montag, ja. Sonntag oder Montag. Da gucken wir noch
mal. Gucken wir noch mal. Genau.
Ui, volle Folge, super Sache.
Super Copa, nee, passt nicht. Super Pokalsieg, Super League.
Jetzt kannst du noch Superbasser, hey, rufen.
Ja, mach ich. Ja. Hoffentlich am Donnerstag, wenn es gegen Getafe geht. Ja, gucken wir mal. In dem Sinne,
schöne Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.